bete doch einmal das Gebet, Gott, zeig mir mein Herz. Und Gott wird Wunder tun und du wirst erschrocken sein über dich selbst. Wenn du nicht erschrocken bist über die Untiefen, zu denen du fähig bist, um was möglich ist in deinem Leben, wenn die Gnade Gottes nicht da ist, wird auch noch nicht ein starkes Verlangen da sein, dass die Gnade Gottes wirklich anfängt zu herrschen. Solange du glaubst, du bist doch ein guter Mensch und hast dich ganz gut im Griff, kann die Gnade nicht wirksam sein. Die Gnade kommt, wenn wir kapitulieren, wenn wir verzweifeln, wenn wir sagen wie Paulus, in mir wohnt nichts Gutes. Ich brauche Christus, ich brauche die Erlösung. Okay, gehen wir weiter. Petrus, 1. Petrus 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Fleischliche Begierden. Unser Fleisch hat Begierden. Das sind starke Wünsche, starkes Verlangen. Und die Begierden des Fleisches, die streiten, wörtlich heißt es, sie führen Krieg gegen deine Seele. Ob du es magst oder nicht, als Kind Gottes bist du in einem Krieg. Und es ist der Krieg des Fleisches gegen dein geistiges Leben. Und wenn dein geistiges Leben dir lieb ist, dann wirst du anfangen zurückzuschlagen, zurückzuschießen. Du wirst anfangen, dich zu wehren und du wirst anfangen, deinen Stand zu behaupten und zu sagen, ich werde nicht zulassen, dass diese Dinge gegen meine Seele streiten und mich verwunden und mich kaputt machen. Paulus sagt hier, dass ihr euch der fleischlichen Begierden enthaltet. Ja, wie? Der sagt einfach, macht es nicht mehr. Sagt nein, wendet euch ab. Erteilt diesen Einladung zur Sünde eine Absage. Das ist, wie Petrus redet. Aber dahinter ist, empfangt die Kraft. Er sagt nicht, kratzt eure letzten Willensreserven zusammen und dann wird es schon klappen. Sondern er redet von, empfangt die Kraft Gottes. Er sagt es so, nehmt das Wort, das schon eingepflanzt ist, mit Sanftmut an. Wir können immer noch argumentieren gegen das Wort. Wir können immer noch besser wissen. Wir können immer noch uns rausreden. Wir haben immer noch unsere Entschuldigungen und unsere Erklärungen, die so alle so akzeptabel sind. Für die, die nicht geschult sind, in den Bahnen des Wortes Gottes zu denken. Wenn wir das Wort mit Sanftmut annehmen, ist Schluss mit Ausreden. Ist Schluss mit, naja, das sind meine Gene. Mein Opa war so, mein Vater ist so, ich bin so, meine Kinder sind so, so sind wir. So sind wir, so bleiben wir, so müsst ihr uns nehmen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt ganz andere Dinge. Wir können herrschen. Wir können herrschen. Wir haben Verantwortung. Lass uns einmal zu Galater 6 gehen. Der fleischliche Mensch möchte diese Wahrheit nicht vor Augen haben, dass er verantwortlich ist und dass sein Handeln Konsequenzen hat. Der fleischliche Christ möchte den Segen haben, aber für die Misere, in der er ist und für den Fluch, den er permanent selber auf sich zieht, möchte er keine Verantwortung übernehmen. Das war ein guter Satz. Galater 6, Vers 7 und 8. Irrt euch nicht, ich mag es noch stärker im Englischen, be not deceived, seid nicht getäuscht. Seid nicht getäuscht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denkt Paulus, dass es Christen gibt, die versuchen würden, Gott zu verspotten? Allerdings. Seine Sicht vom christlichen Völkchen ist sehr viel realistischer als unsere Sicht von uns. Gott lässt sich nicht verspotten. Wie kann man denn Gott verspotten? Indem man diese Wahrheit einfach hinter sich wirft und sagt, ach nee, Gott ist gut, das wird schon nicht so sein. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und die Verspottung Gottes und die Täuschung besteht darin, dass man diese Wahrheit nicht wirklich auf sein Leben anwenden will. Dass man sich erlaubt, auf das Fleisch zu säen, ich erkläre gleich, was das ist, und dass man sagt, oh, Gott ist gut, Gott ist für mich, Gott ist Liebe, Gott wird nie zulassen, dass Verderben über mein Leben kommt. Doch, das wird er. Paulus ist ganz, ganz, ganz klar. Unser Handeln hat Konsequenzen. Wenn wir umkehren, wenn wir bereuen, wenn wir mit Gott übereinstimmen, können diese Konsequenzen ausgelöscht werden. Aber auch nicht in allen Fällen. Du kannst verantwortungslos mit Geld umgehen und kannst dir Plunder kaufen, den du gar nicht brauchst, und kannst Riesenschulden machen und deine Familie in große Not bringen. Dann kommt das Wort des Herrn, so geht's nicht weiter, du kannst Buße tun, aber danach hast du immer noch 300.000 Schulden. Verstehst du? Du kannst einen Seitensprung riskieren, wirst schwanger. Gott vergibt, aber du hast ein Kind jetzt. So, es gibt einige Dinge, die werden nicht annulliert, die lösen sich nicht in nichts auf, sondern durch unser Handeln schaffen wir Fakten. Und für manche Fakten musst du zahlen. Sehr viel Geld, sehr viel Schmerzen, sehr viel Unannehmlichkeiten. Wir schaffen Fakten und wir sind verantwortlich. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Was bedeutet, auf das Fleisch zu säen? Es bedeutet, den Wünschen des Fleisches nachzugehen. Das Fleisch zu befriedigen, Entscheidungen zu treffen, nach den Maßstäben und Wünschen und Ansprüchen des Fleisches. Das bedeutet, auf das Fleisch zu säen. Und wenn wir das tun, können wir tausendmal die Güte Gottes proklamieren und sagen, Gott wird nicht bewahren, er wird es nicht tun, weil wir schon längst aus dem Schutz Gottes heraus sind. Und wir werden Verderben ernten. Und dieses Verderben, dass wir ernten, dieser Tod fängt zuallererst in unserem Herzen an. Das Verlangen, Gott zu dienen, Gott zu erfreuen, lernen zu wollen, Gott mehr zu lieben, lernen zu wollen, in den ganzen Segen Gottes hineinzukommen, lernen zu wollen, ein Segen zu sein für andere. Dieses Verlangen wird sterben. Wenn der Hunger nach Gott aufhört, du wirst nur noch von deinem eigenen Fleisch motiviert werden. Der Tod setzt ein, nicht erst, wenn jemand endgültig dem Glauben abschwört. Er kann immer noch in die Versammlung kommen, aber der Tod wirkt schon in ihm. Und das Verlangen nach Gott, diese Sehnsucht, Gott, ich will dich kennenlernen, ich will dich anbeten, ich will dich bewundern, ich will wachsen in der Fähigkeit, mich an dir zu freuen, dieser Wunsch ist nicht mehr da. Das Fleisch bringt Verderben. Und alle anderen Folgen von Fluch kommen hinterher, aber es beginnt mit unserem Herz. Durch Sünde, durch Zulassen von Sünde, durch mutwilliges Verharren in Sünde, stirbt das Verlangen nach der Gegenwart Gottes. Und das ist der Tod. Das ist der Tod. Danach können wir noch angepasst mit allen anderen irgendwie das Ritual machen. Wir stehen auf, wenn alle aufstehen sollen. Wir heben die Hände, wenn alle aufstehen sollen und alles machen sollen. Aber da drin ist kein Verlangen. Und sobald du alleine bist und sobald die Stimme des Animateurs nicht mehr da ist, du schmeißt dich in noch mehr Befriedigungen deines Fleisches. Und da ist nichts mehr, was dir Kraft gibt, aufzustehen gegen dein Fleisch. Es ist schrecklich. Und das nennt man Abfall. Das nennt man Leben in Lauheit. Gott möchte uns bewahren. Und darum sagt er, hey, du kannst denken, was du willst, aber bei dir wird nicht passieren, was du willst, sondern bei dir wird passieren, was gemäß den göttlichen Gesetzen ist. Und das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Was du säst, wirst du ernten. Wenn uns das vor Augen ist, dass all unser Handeln ein Säen ist, wir säen auf das Fleisch und ernten vom Fleisch Verderben. Wir säen auf den Geist und ernten vom Geist Leben. Was bedeutet das? Wir ernten vom Geist ewiges Leben. Es geht hier nicht um Errettung. Du musst diesen Begriff ewiges Leben ein bisschen anders verstehen. Es geht nicht darum, kommst du jetzt in den Himmel oder nicht? Noch 3 gute Taten, dann kommst du vielleicht doch wieder in den Himmel. Es geht nicht um so etwas. Ewiges Leben ist nicht der Himmel. Es ist göttliche Kraft und Lebenszufuhr hier und jetzt in deinem Leben. Das ist Leben. Jesus betet, dich zu kennen, Gott, das ist das ewige Leben, Johannes 17, Vers 3. Das heißt, wenn ich Gott kennenlerne, wird ein Fenster aufgemacht und Leben, göttliche Art von Leben wird freigesetzt in meinem Leben. Und ich lerne immer mehr, ein Nachahmer Gottes zu sein und ich lerne immer mehr, zu herrschen, so wie er auch herrscht, weil seine Natur Gestalt gewinnt in mir. Seine Fähigkeiten, zwar in Mini-Format, aber vom Grundsatz her entsprechend. Gott herrscht über Umstände. Gott kriegt keine Depression. Gott ist nicht frustriert. Gott braucht nicht Antidepressiva. Sein Leben ist in mir. Ich herrsche. Sogar mitten in der Arbeitslosigkeit, mitten in der Krise, mitten in Herausforderungen. Das siehst du in der Bibel. Paulus sagt, ich bin überreich an Freude inmitten all meiner Bedrängnis. Ist doch nicht normal, oder? Er müsste doch sagen, ich bin überreich an Traurigkeit in all meiner Bedrängnis. Entweder der hat ja gesponnen und hat total übertrieben oder der hat etwas, wovon die meisten von uns keine Ahnung haben. Göttliches Leben fließt, wenn wir auf den Geist säen. Wenn wir aufhören zu säen, hören wir auf zu ernten. Und darum soll unser Leben aus einem fortwährenden Prozess des Säens passieren. Wir säen auf den Geist. Was heißt auf den Geist zu säen? Auf den Geist zu säen bedeutet, in Übereinstimmung mit den Wünschen und Forderungen des Geistes Entscheidungen zu treffen. Der Geist will, dass du morgen früh aufstehst und Gott preist. Das Fleisch sagt, ach nö, was tust du? Du bist frei. Du hast das Gefühl, du hast Eisenkugel an den Beinen und Eisengewichte an den Armen. Aber wenn du sagst, ich tue, was Gott von mir möchte, ich preise ihn, ich bete ihn an, ich ehre ihn, ich schaue weg von mir selber. Du wirst sehen, wenn du es tust, mit dem Gefühl, dass du es nicht kannst, aber du tust es. Kraft fängt an zu fließen. Viele Leute wollen erst die Kraft fühlen und dann mit der Kraft operieren, aber alles kommt durch Glauben. Kraft zu überwinden wird freigesetzt durch Glauben. Das Fleisch sagt, bleib liegen und dann wird es dir gut gehen und dein Geist sagt, steh auf und das Fleisch sagt, wenn du aufstehst, du wirst Depressionen kriegen, das wird dir ganz schlecht gehen, das wird ein furchtbarer Tag sein, weil du tust was gegen deine inneren Gefühle. Genau, ganz genau. Wenn wir Schritte gehen, kommt die Kraft Gottes. Im Glauben gehen wir Schritte. Gott will, dass ich ihn suche jeden Tag. Ich suche ihn, ob ich Gefühle habe oder nicht. Ob mir das Spaß macht oder nicht. Ich suche ihn. Und die Lüge sagt, wenn du beim Beten nichts fühlst, dann kannst du es auch sein lassen. Dann bringt das Beten ja nichts. Wo ist das in der Bibel? Das ist menschliche Weisheit. Gott sagt, du säst. Und wenn du säst, wirst du ernten. Was wirst du ernten? Leben. Das ist so einfach. Und viele Christen, die ich kenne, ignorieren diese Gesetzmäßigkeit und sie werden fern und fremdgesteuert von ihren Gefühlen. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht zunehmen an Stärke. Das ist wie Stabhochspringer Thomas. Er schmeißt den Diätplan aus dem Fenster, kommt nicht zum Training und träumt die Illusionen von der Goldmedaille. Thomas, das kannst du vergessen. Amen. Siegreiches Leben, Frucht bringen und den Segen Gottes haben auf deinem Leben ohne Hausaufgaben kannst du vergessen. Gott wird nicht aus lauter Liebe sagen, ja, Diätplan wollte er nicht, Trainingplan wollte er nicht, aber ich habe ihn doch lieb und ich werde ihn doch segnen. Das war doch immer mein Plan. Gott wird das nicht tun. Irrt euch nicht. Ja, aber Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe und er macht dich verantwortlich für dein Tun. Das ist, was die Bibel sagt. Wenn wir nur anfangen, diese Sache uns vor Augen zu stellen, sagen, meine Güte, so geht's mit mir nicht weiter. Weil wenn ich so weitermache wie bisher mit diesem Schlendrian und immer morgen, 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 dann kann es nichts werden. Das ist wie in einer Gaststätte da, hat mir neulich jemand erzählt, da in einer Kneipe. Da steht ein Schild, morgen Freibier. Aber morgen ist wieder morgen, verstehst du? Morgen Freibier, nicht heute. Und was sagt das Wort Gottes? Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht. Du kannst sagen, okay, bald kommt Urlaub, dann fange ich an zu beten. Dann fange ich an zu überwinden. Dann fange ich an, ein geistlicher Christ zu leben. Vergiss es. Wenn du nicht heute aufwachst, wenn du nicht heute beginnst, wenn du nicht heute Ja sagst zu deinem Diätplan, zu deinem Trainingsplan, morgen wirst du wieder morgen sagen. Morgen fangen wir an. Ja. Wie jemand sagt, die lange Bank ist das beliebteste Möbelstück des Teufels. Morgen fangen wir an. Morgen leben wir radikal. Vergiss es. Es wird nie kommen. Heute ist der Tag. Heute ist die Stunde, wo wir sagen, das ist die Wahrheit. Das ist, was wirklich mich prägen wird. Und wir schauen an, wir machen Inventur. Auf was säen wir denn? Nach welchen Maßstäben treffen wir Entscheidungen? Was motiviert uns zu tun, was wir eigentlich tun? Was motiviert uns zu lassen, was wir eigentlich lassen? Wir müssen das anschauen. In Markus Kapitel 4 und auch in Lukas 8 und Matthäus, ich glaube, Kapitel 13, finden wir dieses wichtige, grundlegende Gleichnis über diese verschiedenen Herzenszustände. Das heißt in unserer Bibel, das Gleichnis vom Sämann. Ich glaube, der Heilige Geist hätte das nie so genannt. Das haben Menschen dazwischen geschrieben. Das ist nicht inspiriert, weißt du, ne? Die Überschriften. Das ist nicht das Gleichnis vom Sämann. Das ist das Gleichnis, warum manche Herzen Frucht bringen und manche Herzen kein Frucht bringen. Es ist das Gleichnis vom menschlichen Herzen. Es ist das Gleichnis, das uns das Geheimnis offenbart, der Kooperation mit Gott oder der mangelnden Kooperation mit Gott. Und da heißt es im dritten Typ von Herzenszustand, die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Menschen haben das Wort Gottes gehört, bekommen eine Ahnung, dass Gott helfen will, dass Gott segnen will, dass Gott Gebete erhören will, dass Gott antworten will, dass Gott sie zum Segen setzen will. Und nach dieser wunderbaren, motivierenden Predigt, die möglichst bald zu Ende sein soll, weil das kommt ja noch der Spätfilm, ab nach Hause, Kiste angemacht, weil das so unsere Gewohnheit ist. Und all diese Dinge lassen wir hinein in unser Herz. Lukas 8 erwähnt noch zusätzlich die Vergnügungen des Lebens. Die Vergnügungen des Lebens. Wenn unser Vergnügen nach Feierabend daran besteht, Sex, Blood and Crime. Kennt ihr die deutsche Übersetzung davon oder reicht es aus? Sex, Blood and Crime. Und das ist, was die meisten Filme ausmacht. Wenn das unser Feierabendvergnügen ist, wenn das unsere Entspannung ist, wenn das unsere Erholung ist, unsere Seele volllaufen zu lassen mit dieser Giftbrühe, kein Wunder, dass jedes Verlangen, Gott zu suchen, Gott beim Wort zu nehmen, Gott zu glauben, jede kämpferische Gesinnung, jedes ich kämpfe für meine Stadt, ich kämpfe für meine Gemeinde, wir wollen eine Gemeinde werden, in der all diese Dinge wahr werden und erlebt werden, dieser kämpferische Geist stirbt einen stillen Tod, während du Stunden und Stunden dich volllaufen lässt mit dem Gift dieser Welt. Was ist die Antwort? Die Antwort ist, ich stelle mir Galater 6 vor Augen und sage, bevor ich jetzt meinen Fernsehkonsum beginne, will ich einmal kurz nachdenken. Wonach giert mein Herz? Was will ich jetzt sehen? Wonach verlangt mir? Und wenn ich dieses Zeug reinlasse, werde ich davon Verderben ernten. Mein Hunger nach Gott, meine heilige Sehnsucht, Gott wohl zu gefallen, wird sterben. Will ich das oder will ich das nicht? Und ich treffe eine Entscheidung. Aber das Fleisch sagt, nicht nachdenken, einfach nur aus dem Bauch handeln, einfach nur machen. Später kannst du nachdenken. Oder ganz gemein, später kannst du Buße tun. Das Fleisch ist so ekelhaft, es ist so verlogen. Meins und deins auch. Es ist total verlogen. Und es möchte in Lüge weiter sein Unwesen treiben. Aber wenn wir das Licht der Wahrheit dem entgegenstellen, wachen wir auf. Und wir sagen uns, will ich wirklich noch lauer werden? Will ich wirklich noch kälter werden? Will ich zulassen, dass mein Verlangen nach Gott noch mehr abstirbt? Dann nur zu. Noch einen weiteren Fernsehabend. Oder ich sage, ich will das nicht, ich habe genug. Ich will, dass das, was Gott mir einmal vor Jahren gesagt hat, in meinem Leben zur Erfüllung kommt. Ich will kämpfen für Gerechtigkeit. Ich will ein Segen sein. Ich will ein Teil sein von Gottes Antwort und nicht ein Teil von Gottes Problem. Und ich sage Nein zu Dingen, die Lust machen. Wir müssen aufwachen und sagen, Gott erwartet von mir, dass ich zu Dingen, die angenehme Gefühle mir anbieten, aber die mich doch zerstören werden, Nein sage. Gott erwartet von mir, dass ich zu wunderschönen Dingen, die mir wunderbare Gefühle von Entspannung und Wohligkeit geben, die aber gegen sein Wort und gegen sein Wesen sind, Nein sage. Gefühle, Begierden, Verlangen zu haben, ist eine Sache. Aber geben wir dem Raum, machen wir die Tür auf oder nicht? Wir bestimmen. Das, was Gottes Wort sagt. Jakobus sagt es so. Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Jakobus 1, Vers 14 und 15. Die eigene Begierde zieht uns fort. Fort von was? Fort von einem Leben in Wahrheit. Fort von einem Leben im Gehorsam. Fort von einem Leben in Verbindung mit Gott. Fort von einem Leben in der Gegenwart Gottes. Begierde zieht uns ab. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, Begierde ist Versuchung, Begierde ist nicht Sünde, aber auf diese Begierde einzugehen und diese Begierde zu erfüllen, wenn es eine fleischliche Begierde ist, ist Sünde. Da ist ein Unterschied zwischen Sünde und Versuchung. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Nur wenn wir lernen, Versuchungen als Versuchungen zu erkennen, werden wir lernen zu herrschen über Sünde. Oh, schreib das auf. Nur wenn wir lernen, Versuchungen als Versuchungen zu erkennen, und zwar nicht im Rückspiegel, ja, das ist wichtig, sondern in der aktuellen Situation, bevor aus Versuchung Sünde geworden ist. Wir müssen Versuchung als Versuchung erkennen. So viele Leute laufen so trantütig durch den Alltag und wenn sie dann abends mal Inventur machen, was so den Tag über gelaufen ist, dann sehen sie, da war ja eigentlich eine Versuchung und da bin ich reingefallen. Und da war ein Angebot zur Sünde, bin ich auch reingefallen. Da war es und da war es und da war es. Und das ist meine Güte, was war das wieder für ein Tag? Aber in dem Moment der Versuchung, sie haben überhaupt nichts mitgekriegt. Ihr Radarschirm hat keinen feindlichen Anflug gemeldet. Sie dachten, es ist Frieden. Es gibt eine Art von Frieden in uns, die kommt einfach durch eine pausenlose Unterwerfung unter das Fleisch. Und wenn wir mit diesem Frieden brechen, bricht Krieg aus in uns. Aber das ist ein guter Krieg. Und diesen Krieg müssen wir bejahen und müssen den Kampf kämpfen. Wer die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Da haben wir es wieder. Das Ende ist Tod. Trennung von Gott. Das Angesicht Gottes scheint nicht mehr über uns. Wir hören nicht mehr diese wunderbare Ermutigung vom Heiligen Geist in uns, der zustimmend nickt, der sagt, du bist Kind Gottes und der Vater ist mit dir und der Vater hat dich lieb und du bist wertvoll und der Vater wird dich segnen. Nichts mehr. Da ist nichts mehr. Tod. Wir sind ganz alleine, getrennt. Nicht, dass Gott aufhört, uns zu lieben, aber wir haben von Gottes Kanal, wo all seine Zuwendung und seine Liebe und seine Freundlichkeit strahlt, umgeschaltet in den Kanal der Welt. Und dann hören wir nichts mehr von Gott. Und da ist nicht mehr der Heilige Geist, der uns den Frieden Gottes gibt. Die Sünde gebiert den Tod. Das ist das Ende. Wie beginnt es? Mit Begierde. Die Begierde ist eine Einladung. Hey, wollen wir wieder? Und wenn die Begierde empfangen hat, sage ich mal, dann erst bringt sie die Sünde hervor. Was muss die Begierde empfangen, um zur Sünde zu werden? Komm, denk mit. Was muss die Sünde empfangen? Deine Zustimmung. Manchmal lehrt das Wort Gottes die wichtigsten Dinge mit Auslassungen. Und du musst erstmal ein bisschen nachdenken. Manchmal die wichtigsten Dinge stehen nicht da, aber sie ergeben sich, wenn du den Inhalt wirklich erfasst hast. Die Begierde klopft an und sagt, wollen wir mal. Und du kannst die Tür zumachen. Einmal hat bei mir irgend so ein Heini angerufen. War ein Spaßtelefon, ja, aber ich habe es gleich gemerkt. Und hat gesagt, ja, sie liefern jetzt also das große Buffet. Und ich habe gesagt, ich habe kein Buffet bestellt. Ja. Und er sagte, ja doch, das geht schon in Ordnung und wir haben hier die Papiere und das ist alles so. Und wir liefern das jetzt an und dann müssen sie das gleich bezahlen und so. Ja. Wir knicken noch nicht ein, sagen, naja, wenn das so ist, okay, wie viel soll es denn kosten? Eigentlich ja nicht, aber wenn es jetzt schon unterwegs ist und wenn es nicht mehr abzubestellen ist, na gut. Wenn du es nicht haben willst, nimmst du es nicht. Wenn der Postbote kommt und sagt, hier ist irgendein Dingsbums per Nachname und es kostet so viel, sagt, Moment mal, was für ein Dingsbums habe ich nicht bestellt, gehen Sie wieder nach Hause. Auf Wiedersehen. Du machst die Tür zu mit einem Lächeln, aber mit Entschiedenheit. Sünde klopft an, du machst die Tür auf und sagst, hallo, hier sind wir wieder. Du kannst Nein sagen. Du bist nicht mehr das arme Würstchen, über das die Sünde wie eine Dampfwalze hinwegrollt. Du bist Kind Gottes. Du hast eine neue Geburt, eine neue Kraft, ein neues Leben, ein neues Wesen, eine neue Freiheit. Du kannst Nein sagen. Und wenn du an diese Fähigkeit glaubst, solange du glaubst, du bist das hilflose arme Würstchen, mit dem man alles machen kann, nur zu, es wird dir geschehen nach deinem Glauben. Aber wenn du glaubst, Gottes Wort sagt, ich kann Nein sagen, ich kann die Tür zumachen, dann sagst du, okay, das nächste Mal probiere ich es. Titus. Kapitel 2, Vers 10, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, oder lehrt uns oder trainiert uns. Die Gnade ist mit uns und die Gnade trainiert uns. Was trainiert sie uns? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Die erlösende Botschaft ist, du musst nicht auf jeden Wunsch sofort aufspringen und diesen Wunsch erfüllen. Unsere Kultur prägt uns. Und sie sagt, du wirst krank, wenn du nicht Wünschen nachgibst. Zum Beispiel den jungen Leuten wird gesagt, wenn du der Selbstbefriedigung widerstehst, wirst du komisch werden, wirst du krank werden. Das ist, was Dr. Sommer sagt. Lies mal Bravo. Unsere Gesellschaft sagt, du hast Wünsche, du bist zwar Hartz-IV-Empfänger, aber du möchtest mal wieder so richtig die Sau rauslassen in der Karibik, hast nicht das Geld, kein Problem, du kannst kommen, Sofortkredit, wir machen alles möglich. Sie sollten auf keinen Fall mit unbefriedigten Wünschen leben. Jede Bank an jeder Ecke schwatzt dir einen neuen Kredit auf. Aber die Wahrheit ist, es wird dich strangulieren. Es wird dein Leben in noch mehr Bedrängnis bringen. Und unsere Gesellschaft trainiert Menschen. Mit unbefriedigten Wünschen sollte man nicht leben. Du bist Single, du hast keinen Sexpartner. Das ist doch kein Problem, wir haben Lösungen für sie. Du solltest nicht mit unerfüllten Wünschen leben. Das ist die Botschaft dieser Kultur. Und wenn du jeden Abend diese Kultur inhalierst, durch Werbefernsehen. Hallo. Warum sind die ästhetisch so perfekt gemacht? Warum kostet ein Spot von wenigen Sekunden 100.000? Warum? Weil das Meisterwerke sind. Das ist nicht einfach nur mit der Videokamera irgendwie draufgehalten. Das sind total durchkomponierte Meisterwerke. Und auf diesen Videoclips ist eine ungeheure Salbung aus der Hölle. Und wenn du Abend für Abend dieses Zeug inhalierst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du denkst und handelst, wie in dieser Kultur gedacht und gehandelt wird. Weil mit diesen Dingen nimmst du Werte auf, du nimmst eine Lebensanschauung auf, du nimmst Philosophie. Das ist die Evangelisation des Teufels. Und ohne Not, ohne dass jemand dich zwingt und sagt, entweder du guckst Fernsehen oder ich schieß dich um mit meiner Kalaschnikow. Ohne Not sitzen wir vor der Glotze Stunden und Stunden und Stunden und öffnen unser armes Herz für dieses zerstörerische Gift. Und dann hören wir eine Botschaft, die ein bisschen uns die Augen öffnet und sagen wir, das ist ja gesetzlich. Das ist alttestamentlicher Bußprediger. Wir lassen uns doch nicht die Suppe vermiesen und unseren Fernsehabend irgendwie kaputt machen, nur mit solchen Drohungen. Vor kurzem bin ich auf einen Text gestoßen und bin sehr dankbar, dass ich nicht der Einzige bin, der solche Sachen sagt. Und ich lese euch etwas vor. Das ist ein kleines Büchlein, wie so eine Art Andachtsbuch oder so, von einem Mann Gottes, der jetzt anfängt, irgendwie hier bekannt zu werden. Ich kenne ihn schon seit wenigen Jahren aus Amerika. Ein Mann Gottes, der eine starke Botschaft hat. John Piper, absolut unamerikanisch, sehr biblisch. Wer jeden Abend 50 Fernsehwerbespots konsumiert, vergisst womöglich, dass es so etwas wie Weisheit gibt. Der Großteil dessen, was über unsere Bildschirme flimmert, ist trivialer Schund. Kaum eine Sendung, die tiefe Gefühle oder große Gedanken inspiriert oder uns eine große Wahrheit ahnen lässt. Gott ist die große, absolute, alles bestimmende Realität. Aber im Fernsehen kommt er allenfalls als Meinung in einer Diskussion vor. Es gibt keine Ehrfurcht, kein Erzittern. Wir erfahren nicht, wer Gott ist und was er über uns denkt. Aber wenn Gott nicht mehr da ist, geht alles unter. Das Gemeine an dieser Infiltration ist, es gaukelt dir eine Welt vor, die es überhaupt nicht gibt. Es gaukelt dir eine Welt vor ohne Gott. Gott kommt in den Nachrichten nicht vor. Alles Mögliche kommt vor, aber Gott kommt nicht vor. Und diese Nachrichtensprecher und diese Talkmaster und all diese Typen da, die treten so souverän auf und so professionell. Und wir wissen doch alle, das ist nicht, was sie sagen, aber das ist, was rüberkommt. Einen Gott gibt es nicht. Das ist doch primitiv, an sowas zu glauben. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und das ist doch mittelalterlicher Unsinn. Und kein aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts glaubt noch an einen Gott da oben. Diese Botschaft nonverbal mit großer Kraft und Entschiedenheit und Überlegenheit kommt rüber aus fast allem, was da über den Bildschirm kommt. Und wir können diese Atmosphäre uns nicht entziehen. Diese Atmosphäre wird unseren Glauben abtöten. Ich denke, viele von euch haben schon die Erfahrung gemacht, es gibt Tage, wo der Heilige Geist irgendwie hervorkommt und da ist ein Gebetsgeist da. Und dann kommt deine Lieblingssendung und du sitzt eine Stunde, zwei Stunden vor dem Fernseher und danach ist dein Gebetsgeist weg. Und du brauchst Stunden, um wiederzubekommen an Intensität, an Brennen, an Verlangen, an Eifer, was du gehabt hast vor diesen anderthalb Stunden Fernsehen. Du brauchst Stunden. Und das ist, was viele tun. Lassen sich am Sonntag ein bisschen aufmöbeln, zwischendurch noch eine kleine Injektion am Mittwoch. Und dann wird alles zu Hause wieder verpulvert und alles fängt wieder von vorne an. Das ist doch ein elendes Leben. Ich will wachsen im Glauben. Ich will wachsen in meiner Fähigkeit, Gott zu erkennen und mich an ihm zu freuen und ihn zu ehren. Ich will ein Leben führen, das sich lohnt. Das soll einmal auf meinem Grabstein stehen. Der hat Gott gekannt. Der hat Gott geliebt. Sein Leben war ein Beweis, dass es Gott gibt. Das soll da draufstehen. Nicht ein Datum, wann ich geboren bin und ein Datum, wann ich gestorben bin und mehr war nicht zu melden. So schreibt er auch hier, du hast nur ein Leben. Und selbst wenn du nur Sport und nur Werbefernsehen und nur Bastelsendungen oder Tiersendungen oder was weiß ich irgendwie dir anguckst, bleibt immer noch die Sünde der Zeitverschwendung. Und ich glaube, das ist eine der größten Sünden, der die Christen im Westen sich hier schuldig machen. Die Dinge haben sich geändert. Wenn ich vor 20 Jahren in einer Gemeinde eingeladen war für ein Wochenendseminar, auch noch vor 15 Jahren, das war völlig klar. Freitagabend, Samstagmorgen, Samstagnachmittag, Samstagabend, Sonntagvormittag. Völlig klar. Heute erzählen mir die Pastoren, du, die Leute haben nicht Zeit. Wir können am Samstag nur ein Ding machen. Die haben keine Zeit. Ja, was machen die denn die ganze Zeit? Der Hunger hat so deutlich nachgelassen. Und der Hunger lässt nach, weil wir uns den Magen schon verdorben haben an alle möglichen Dinge, die eigentlich nicht genießbar sind. Darum ist kein Hunger mehr da. In meinem nichtchristlichen Leben bin ich sehr viel per Anhalter gefahren und da musst du Stunden manchmal warten, bis einer kommt und hast keine Gelegenheit zu essen. Und da gab es so eine bestimmte Art von Kekse, die so in Fett gebacken waren und die haben wir genannt Tremperkekse. Wenn du davon auf nüchternem Magen 4, 5 Dinger gegessen hast, hast du stundenlang wie ein Stein im Magen gehabt und jeder Hunger war dir vergangen. Aber du kannst nicht von Tremperkekse leben. Du verdirbst jetzt zwar den Appetit und du kommst über den Tag, aber davon kannst du nicht leben. Und viele Leute schlagen sich ihre Seele voll mit Zeug, das sie nicht wirklich ernährt. So denkt an das, was dieser weise Mann Gottes hier zu sagen hat. Übrigens gibt es noch ein anderes Buch, wo wir schon mal bei Büchern sind, von diesem Mann Gottes, jetzt auch sogar auf Deutsch und sogar kostenlos im Internet. Und dieses Buch heißt auf Englisch, Deutsch ist nicht so toller Titel, aber ich sag's mal, wie der englische Titel heißt, When I Don't Desire God, wenn ich kein Verlangen nach Gott habe. Und das Buch gibt eine Antwort, was tust du, wenn du kein Verlangen hast nach Gott? Das ist ein fantastisches Buch. Heißt auf Deutsch, wenn die Freude nicht mehr da ist. John Piper, wenn die Freude nicht mehr da ist, CLV Verlag, ich bin kein Vertreter, ich kriege dafür keinen Pfennig, aber das ist Powerbotschaft, die dich prägen kann. Und du kannst das sogar kostenlos als PDF-Datei im Internet runterladen. Such mal CLV und dann findest du das. Kannst du es auch kaufen. Aber kannst du erstmal Probe lesen. Und das ist ein Hammer, das Buch. Weil es genau diese Dinge beschreibt. Was ist eigentlich Sünde? Und er erklärt, das Problem von Sünde ist, dass Sünde Lust gibt. Das ist das Problem von Sünde. Warum sündigen wir? Weil Sünde Lust gibt und weil wir auf dieses betrügerische Angebot eingehen. Der Betrug der Sünde. Hebräer sagt, die Herzen sind verhärtet durch den Betrug der Sünde. Die Sünde verspricht etwas und im Eifer der Erwartung dieser Erfüllung liest du das Kleingedruckte nicht. Da ist Kleingedrucktes. Und das heißt, aber leider wirst du deinen geistlichen Hunger verlieren. Leider wirst du deine Leidenschaft für Gott verlieren. Da ist nur, hey, Fun, Erfüllung, Spaß, Satisfaction. Das ist es, das ist, was du jetzt brauchst. Und du bist so gierig und fällst darüber her und liest das Kleingedruckte nicht. Du wirst deine Seele verkaufen. Aber wenn uns das... Mach doch mal ein Schild vor deinem Fernseher. Galater 6, irrt euch nicht. Gott lässt dich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Und wenn du vom Fleisch aufs Fleisch säst, du wirst vom Fleisch Verderben ernten. Und bevor du die Kiste anmachst, meditierst du mal 3 Minuten über diesen Vers. Und dann überlegst du, was du jetzt tun willst. Wahrheit macht nüchtern, sodass du gesunde Entscheidungen treffen kannst. Kommt mir eine Schriftstelle. Sprüche 2, das ist der Hammer. Und hier ist der letzte Baustein, der uns noch fehlt. Ich sagte vorhin, viele sehen Versuchung nur im Rückspiegel, wenn es schon zu spät ist. Was hilft uns, so im Jetzt zu leben, so wach zu sein, dass wir Versuchung sehen, bevor wir Ja gesagt haben, bevor wir unterschrieben haben, bevor wir dieses zerstörerische Ding wieder reingelassen haben in unser Leben? Was wir brauchen, ist Licht. Bei vielen Leuten gehen Gedanken, Gefühle, Wünsche ab, und sie selber kriegen das überhaupt nicht mit. Wie ferngesteuert, wie vollautomatisch gehen sie auf diese Dinge in ihnen ein, ohne zu merken, was sie da jetzt tun. Gott muss sein Licht anschalten. Dass wir Gedanken wahrnehmen, dass wir Einladung zur Sünde wahrnehmen, dass wir so in der Gegenwart Gottes leben im Alltag, dass wir Versuchung als Versuchung entdecken, bevor es zu spät ist. Und das kommt durch das Licht des Wortes Gottes. Sprüche Kapitel 2. Und ich lese einmal die ganze Passage von Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Achte mal auf die Konstellation. Wenn, dann. Das ist eine Bedingung und eine Verheißung. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verstand zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verstand erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit. Er ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. Indem er behütet den Pfad des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Dann verstehst du Gerechtigkeit, Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Denn Weisheit zieht in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Achtung, jetzt kommt das, worauf ich jetzt hinaus will. Das ist der letzte Gipfel dieser Segnungen. Besonnenheit wacht über dir. Besonnenheit wacht über dir. Was bedeutet das? Du lebst so angefüllt mit dem Wort Gottes. Du hast so ein Verlangen nach Gott. Du nimmst dieses Wort in dein Innerstes hinein. Du verwahrst es in dir. Ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, gleich vorne, linke Seite, Mitte. Du lebst so mit dem Wort, dass das Wort sein Licht freigibt. Licht kommt. Und dann kommt die Versuchung, dann klingelt's an der Haustür deines Herzens. Und da kommt der Postbote wieder mit diesem Ekelangebot. Und früher ohne Nachdenken, oh ja, danke schön, wo muss ich unterschreiben und schönen Tag noch. Und am Abend denkst du, was habe ich da wieder für einen Schrott angesammelt? Wo habe ich denn dazu Ja gesagt? Jetzt lebst du in der Kraft Gottes. Jetzt ist das Wort in dir, jetzt ist das Licht in dir. Es klingelt an der Haustür. Besonnenheit sagt, Achtung, wir schalten in Slow Motion. Dann geht das Video in Zeitlupe. Du gehst ganz langsam zur Tür. Besonnenheit meldet sich, Achtung, dies ist eine besondere Situation. Volle Konzentration, alle Lichter an, Spot an, du bist da, du machst die Tür auf. Und bevor du das Paket nehmen kannst, sagt Besonnenheit, schaust dir an, was ist das für ein Zeug, was wird passieren, wenn du das annimmst? Möchtest du diesen Fluch haben? Möchtest du dieses Verderben haben, wenn du das jetzt wirklich annimmst? Überleg, was du jetzt willst. Jetzt bist du dabei zu säen. Wenn du auf das Fleisch säst, wirst du wieder mal Verderben ernten. Du kannst aber auf den Geist sehen und du wirst Leben ernten. Überlege jetzt ganz genau. Und das alles passiert. Und du hast so viel Luft und so viel Zeit zu überlegen. Und du überlegst und Besonnenheit sagt, möchtest du den Fluch oder nicht doch lieber den Segen? Und du sagst, ich will das Leben, ich will den Segen. Und du lächelst und machst die Tür zu. Besonnenheit sagt, bravo, und der Film geht wieder in normaler Geschwindigkeit. Ist nicht das das Problem? Das geht so schnell, dass wir nicht reagieren können. Hinterher denken wir, meine Güte. Was habe ich wieder aus meinem Mund gelassen? Wie habe ich wieder reagiert? Welchen Gefühlen habe ich wieder Raum gegeben? Was habe ich wieder für Dinge reingelassen? Aber Besonnenheit wacht über dir. Und es gibt dir extra Zeit. Und es gibt dir extra Licht. Und du kannst ganz genau in Ruhe überlegen, was du tun willst. Besonnenheit wacht über dir. Das ist keine Poesie, das ist Realität. Ich glaube, dass Besonnenheit eine Person ist. Gott, der Heilige Geist, unser Freund. Und er gibt uns Licht und er gibt uns Weisheit und er stellt uns Fragen. Möchtest du das wirklich? Überleg einmal, bevor du zugreifst, was wird das Ende davon sein? Das Ende wird sein, dass du wieder im Verdammnis bist. Das Ende wird sein, dass es dir wieder leid tut. Das Ende wird sein, dass du sagst, okay, ich muss anfangen, dagegen zu stehen. Und es fängt wieder alles von vorne an. Aber wenn du die Erfahrung machst, du hast Kraft, Nein zu sagen, kommst du aus diesem Bewusstsein, ich bin ein hilfloser kleiner Wurm, mit dem alle machen können, was sie wollen. Jeder Postbote kann seinen Mist bei mir abladen. Ich bin so blöd und nehme das alles an. Das Leben steuert mich fern. Du kommst aus diesem Bild raus und sagst, hey, ich bestimme jetzt, was hier geht. Ich wähle das Programm. Ich wähle, was ich mir reintue. Ich wähle, wie ich reagiere. Ich wähle, mit welcher Herzenshaltung ich Menschen entgegentrete. Ich wähle, ich herrsche, ich bin in Freiheit. Das ist Erlösung, nicht mehr ferngesteuert zu sein, sondern ich darf jetzt entscheiden. Und ich entscheide mich für das Richtige. Ich entscheide mich für den Segen. Dieses Licht kommt, wenn wir fleißig uns hingeben dem Worte Gottes. Du machst meine Finsternis hell, betet David. Da in uns ist es dunkel. Das heißt, von den Gottlosen, die wissen nicht mal, worüber sie stolpern. Die stolpern und haben keine Ahnung, über was sie stolpern. Sie wissen nur, sie stolpern von einem Ding ins nächste. Und irgendwie denken sie, die haben einen schlechten Stern oder schlechte Gene oder schlechte Erziehung oder wurden zu früh auf den Pott gesetzt oder irgendwelche Erklärungen suchen sie, warum ihr Leben einfach nicht richtig läuft. Gott füllt uns mit Licht. Gott gibt uns Weisheit und Besonnenheit ist unser Begleiter. Und wenn immer es kritisch wird, sagt Besonnenheit, Achtung, wir gehen auf Slow Motion, jetzt kommt wieder ein besonderer Test und du bist gut vorbereitet und du hast alles, was es braucht, um diesen Test zu bestehen. Und du triffst die richtige Wahl. Du bist nicht mehr überrollt, du bist nicht mehr das Opfer, sondern du herrschst. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Besonnenheit wacht über dir. Aber das ist das Ende der Kette. Der Anfang ist, das Wort anzunehmen, es zu suchen, nach Weisheit zu rufen. Hast du nicht auch manchmal gedacht, dir fehlt Weisheit? Wenn du dir anguckst, was du manchmal für Entscheidungen triffst, dir fehlt Weisheit. Was sagt das Wort Gottes? Erheb deine Stimme, rufe nach Weisheit. Geh doch mal in den Wald und schrei Weisheit! Ich brauche dich wirklich! Vielleicht denkt der Förster, er hat ein Problem im Wald jetzt, aber Weisheit wird kommen. Weisheit wird kommen. Du erhebst deine Stimme. Du erkennst nämlich an, dass du hilflos bist und dass du eine Hilfe von oben brauchst. Erheb deine Stimme und dann geht's auf Schatzsuche. Du suchst es wie Silber und wie Schätze spürst du ihm nach. Das ist wieder dieses Fleiß, diese Hingabe, dieses Dranbleiben, dieses Suchen und Verlangen und dort Zeit und Kraft investieren im Forschen nach den Weisheiten Gottes. Wenn wir das tun, wenn wir einen solchen Lebensstil trainieren, dann werden wir verstehen. Dann wird Besonnenheit über uns wachen. Wenn wir unseren Teil tun, dann wird Gott seinen Teil tun. Halleluja. Ist das gut? Kannst du glauben, dass das funktioniert? Siehst du den Unterschied zu dem talentierten, aber faulen Stabhochspringer, der keinen Diätplan wollte, der kein Training wollte und die Hoffnung hatte, am Tag des Wettkampfs die große Medaille abzuschießen? Siehst du den Unterschied? Diätplan, Ernährung, Training, Fleiß, Muskeln aufbauen und dann vorbereitet sein auf den Tag des Tests, auf die Stunde der Versuchung. Und Besonnenheit geht mit uns hinein in den Wettkampf und wir werden Sieger sein. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du eine Strategie hast, die nicht komisch ist, die nicht schwer zu verstehen ist, die so logisch ist, die so klar ist, die so einfach ist, die so verstehbar ist und vor allen Dingen, die funktioniert. Du bietest uns an, stark zu werden durch das Wort, das wir aufnehmen. Weil das Wort in uns bleibt, werden wir stark und wir überwinden den Bösen. Und durch Glauben überwinden wir die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Vater, wir danken dir für dein kraftvolles Wort. Wir danken dir, dass du uns motivieren willst, dass du uns helfen willst, dass du uns vor Augen führst, was passiert, wenn wir der Faulheit weiter Raum geben und dass du uns vor Augen führst, wie wir herauskommen und du sagst, es wird klappen. Weil mein Wort kommt nicht leer zurück und du wirst Sieg haben und ich mache dich stark und ich baue dich auf und ich helfe dir, anders zu reagieren und ich helfe dir, im Licht meiner Gegenwart zu leben. Herr, wir danken dir. Hilf uns, immer wieder zu diesen Wahrheiten zurückzukommen, uns das wachzurufen, uns in Erinnerung zu rufen und wir werden spüren, da kommt ein Verlangen, ich will in den Segen. Ich will raus aus dem Fluch. Ich will raus aus dem ständigen Karussell von Niederlagen und ein bisschen aufrappeln und wieder Niederlage. Ich will, dass Sieg das Normale wird. Ich will lernen zu herrschen. Dein Wort sagt, die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Danke für die Kraft, die du uns gibst, zu herrschen über das, was so lange uns beherrscht hat. Wir sind durch Christus, durch das Kreuz, dem abgestorben, was uns gefangen hielt. Eine offene Tür. Wir können heraustreten aus der Gefängniszelle in die Freiheit. Danke für dein wunderbares Wort, das uns belebt und ermutigt und tröstet und hilft. Danke, dass wir erlöst sind. von einem Leben Verdammnis. Durch deine Vergebung, aber dass es noch mehr gibt. Ein Leben im Sieg. Gemäß deinen Verheißungen. Wir danken dir für dieses Leben im Geist. Halleluja. 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 Ich möchte noch auf eins hinweisen, was mir jetzt einfällt, was ich vorhin hätte sagen wollen. Da vorne habe ich zwei Hefte mitgebracht, die genau zu diesem Thema sind, über das Wort Gottes. Das eine ist das Wort Gottes, die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Und das zweite ist der Segen des Nachsinnens über Gottes Wort. Da werden diese Dinge noch, die ich heute ein bisschen entfaltet habe, noch weiter vertieft, und das kostet pro Heft irgendwie einen Döner oder so. Ja, also das ist echt erschwinglich. Und ihr könnt da vorne dann an den Tisch das euch holen. Die Juliane wird dann gleich nochmal da sein. Und macht davon Gebrauch. Okay, vielen Dank. Seid gesegnet.